ARD.
Hi, willkommen zurück zu einer neuen Geschichte in Based on a True Story, Die Könige von Malle. In diesem Podcast erzähle ich die Geschichten, die ich eigentlich nie erzählen sollte, die aber viel zu gut sind, um ihnen nicht nachzugehen. Alle Geschichten in diesem Podcast basieren auf Interviews mit Zeitzeugen, auf Dokumenten, die wir eingesehen haben und auf Archivmaterial. Einzelne Szenen wurden mit diesen Informationen rekonstruiert. Und jetzt viel Spaß.
Komisch, eigentlich gar nicht der richtige Ort dafür, der Ballermann.
Wir sitzen im Hinterhof eines kleinen Cafés, direkt am Ballermann 6. Bei Nicole, sagt man dazu in der Mallorca-Community. Und hier, bei Nicole, ein bisschen abseits der anderen Gäste, da pflanzt ein schlanker Mann mit grauen Haaren gerade ein Bild in meinen Kopf. Es ist der Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil.
Also mein Bild ist eigentlich das aus dem Film Lucky Number 11.
Lucky Number 11, das ist ein Film aus dem Jahr 2006. In dem Film gerät ein scheinbar völlig ahnungsloser:
Ich bin nicht der, den ihr sucht, ich wohne nicht hier.
Zwischen zwei mächtige Männer.
Es gibt da so einen Typen, den man den Boss nennt. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, gibt es einen Typen, den man den Rabbi nennt.
Wieso nennt man ihn den Rabbi?
Weil er ein Rabbi ist.
Wenn der Film anfängt, haben die beiden Männer ihr Ziel schon erreicht. Sie sind die absoluten Bosse. Aber sie haben beide einen Preis bezahlt für diese Macht und diesen Reichtum.
Die beiden alten Männer, die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus. Das war aber so ein Bild für mich, was auch ganz treffend ist.
Die beiden haben Angst voreinander. So viel Angst, dass sie sich gar nicht mehr aus ihren Türmen heraustrauen und die ganze Welt nur noch von dort aus sehen. Die beiden sind im Prinzip Gefangene in den goldenen Käfigen, die sie sich selbst gebaut haben. Auch Mallorca, oder eher der Ballermann, hat zwei von diesen Bossen. Und zwei von den Türmen. Würde man die Kneipen, Diskotheken und anderen Etablissements von El Arenal nach und nach ausblenden, am Ende würden sich nur noch zwei Gebäude gegenüberstehen. Zwei Türme. Die Bosse kennen die wenigsten. Ihre Türme aber, die kennen sehr, sehr viele Menschen. Sie heißen Megapark und Bierkönig. Zwei gigantische Gebäude, groß wie Kaufhäuser und für viele Besucher so heilig wie eine Kathedrale. Bis zu 16.000 Besucher haben die beiden Biertempel jeden Tag. Die Leute kommen zum Schunkeln, zum Singen.
Aber die meisten Leute, die hinfahren, die wollen auch wirklich nur saufen und feiern und
Sex vor allem.
Ja, Sex, ja. Wobei wir also nicht dazu gehören, möchte ich nochmal betonen. Nee.
Schon am Flughafen in Deutschland kann man die Leute sehen, die ein T-Shirt tragen vom Bierkönig oder vom Megapark. Hinter der Fassade dieser Feieranlagen und sogar hinter den T-Shirts ganz konkret, da verbirgt sich aber etwas. Und zwar eine Geschichte. Die beiden Biertempel sind nämlich das Ergebnis eines Wettstreits, eines Duells zwischen zwei Männern und ihren engsten Vertrauten. Ein Duell, das fast 50 Jahre dauern wird und das in einem der größten Justizskandale der spanischen Geschichte endet. Und damit ich diese Geschichte erzählen kann, bin ich selbst auf Mallorca und will mit den Menschen reden, die ihn miterlebt haben. Den Wettstreit um den Ballermann. Ich bin dein Host Jakob Baumer und hier ist Based on a True Story, Die Könige von Malle. Mit der Geschichte von den Königen der Nacht.
Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca.
Jeden Abend Robbe voll.
Jeder wollte mehr vom Kuchen und mehr vom Kuchen.
Die erste große Diskothek auf Mallorca, wenn nicht gar in Spanien.
Mallorca.
Am ersten Abend Drogenkontrolle, am zweiten Abend werden eine Rauchbombe.
Lange bevor das Duell der Könige der Nacht beginnt, stehen sich in den frühen 1960er Jahren zwei andere Männer in Palma de Mallorca gegenüber. Die Luft hängt wie eine schwere Heizdecke über Palma, als sich die beiden mallorquinischen Männer tief in die Augen schauen. Die beiden haben eine Rechnung miteinander offen. Sie lassen ihre Muskeln spielen, zeigen sich die Zähne. Diesen Platz wird nur einer von beiden mit erhobenem Kopf verlassen können. Tennis ist halt ein Sport, bei dem es kein Unentschieden gibt. Eine schlaue Idee, eine Sekunde früher dran sein oder einfach ein bisschen dreister spielen, das kann für den entscheidenden Punkt reichen. Das ist heute so und das war auch in den 60ern schon so. Und während die Zuschauer am Spielfeldrand wahrscheinlich nur auf die beiden Tennisspieler achten, steht am Spielfeldrand ein Jugendlicher. Er wirkt vermutlich eher unscheinbar, aber er beobachtet dieses Hin und Her genau. Der Name des Jugendlichen an der Seitenlinie ist Bartolomeo Kursak, aber die meisten nennen ihn einfach nur Tolo. Tennis ist ganz besonders damals ein Sport für reiche Leute, für die Oberschicht. Tolo Kursak gehört nicht zu dieser Oberschicht. Und sein Vater ist der Hausmeister des Tennisclubs. Und Tolo selbst, der Balljunge. So steht Tolo als junger Mann vor dieser schönen Welt, die er anfassen, riechen und schmecken kann, aber von der er doch so gar kein Teil ist. Damals kennen sicher alle Mallorquiner Juan March, ein Schmuggler, der zum Bankier wurde. Einer, der sich selbst mit allen Mitteln aus der Armut nach oben gekämpft hat. Und das will Tolo offenbar auch. Während Tolo auf dem Tennisplatz nach dem Rechten sieht, da nähert sich ein Bus der Hauptstadt Palma. In diesem klapprigen Linienbus, da sitzt ein junger Mann. Der Name des jungen Mannes ist Miguel Pascual. Miguel ist etwa 20 Jahre alt. In seinem kleinen Dorf im Zentrum der Insel, da hat Miguel zwar eine Freundin, aber sonst gibt's dort offenbar nicht so viel für ihn zu holen. Seine Eltern sind Bauern, angeblich sogar ziemlich arme Bauern. Und so sind die tropischen Nächte und die Diskotheken von Palma nicht nur eine gute Ablenkung von Feld und Vieh, sondern auch eine Chance für Miguel. So ein junger spanischer Mann, der ist sicher beliebt bei den Touristinnen. Und wenn er es drauf anlegt, dann ist seine Gesellschaft den Frauen vielleicht sogar bares Geld wert. Hier ein bisschen Komplimente machen, da ein bisschen lächeln und dann ein bisschen enger tanzen. Und noch ein bisschen enger. Und naja. Rose. Genau wie Tolo auf dem Tennisplatz hat Miguel große Ambitionen. Auch er ist bereit für ein besseres Leben, für Macht und Geld zu kämpfen. Der Balljunge Tolo Kursak und Miguel Pascual, der Sohn einer armen Bauernfamilie. Auch wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen wirkt. Die beiden wollen die Könige von Mallorca werden. Aber auf dem Weg zum Thron, da werden sich ihre Wege kreuzen. Am Ballermann. Erstmal aber geben mein Kollege Ali und ich uns die größte Mühe, dass sich unsere Wege mit einem ganz bestimmten Mann kreuzen.
Aber also wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal an der Hütte B08 vorbei. Dann ist es nicht mehr so weit bis zur B06.
Dieses B06 oder Balneario 6, das ist der Ballermann 6. Eigentlich nur eine Art kleine Strandbar. Klein, aber unfassbar berühmt für ihre Saufgelage. Und dort wartet auf uns das wandelnde Malle-Lexikon. Der Mann mit den Geschichten aus tausend und einer Party.
Wir sind selbstverständlich mal wieder zu spät, aber Ingo wartet bestimmt.
Ingo Wohlfeil.
Ich muss allerdings auch sagen, wenn ich hier, es ist jetzt kurz nach 10, wenn ich hier in so manche Gesichter schaue, die sehen die Uhrzeit gar nicht ganz so fröhlich aus bisher.
Ingo Wohlfeil, der ist der wahrscheinlich bekannteste Ballermann-Reporter der ganzen Welt. Er wird uns die Seiten des Ballermanns zeigen, die sonst fast niemand sieht. Und er wird uns die Geschichten des Ballermanns erzählen, die sonst fast niemand kennt. Zum Beispiel eben die Geschichte von den Königen der Nacht. Und ich würde jetzt zu gerne sagen, dass wir versuchen werden, mit ihnen zu sprechen. Aber irgendwie wäre das gelogen. Die beiden tun nämlich alles dafür, dass nicht über sie berichtet wird. Die geben quasi keine Interviews und uns schon gar nicht. Macht aber nichts. Ich habe nämlich ein Ass im Ärmel. Zwei Asse sogar. Niemand, der so erfolgreich ist, geht diesen Weg alleine. Und genauso ist es auch bei diesen zwei Bossen. Und ihre ehemaligen, engsten Vertrauten, die empfangen mich auf Mallorca.
So, hier ist B06. Ist auch ein bisschen mehr los als sonst wo. Nur Ingo ist nicht da.
Der Sehnsuchtsort.
Wo ist er denn? Wir wissen es nicht.
Wie könnte es anders sein? Er sieht uns zuerst. Hier auf diesem halben Kilometer entgeht Ingo Wohlfeil nichts. Er entgeht allerdings auch niemandem. Zum Glück müssen wir nicht verdeckt recherchieren.
Hallo Julia.
Hi.
Morgen.
Für uns ist es ja eher sogar von Vorteil, dass alle Ingo kennen, weil er dadurch halt auch alle kennt.
Das ist Mary. Mary singt im Bierkönig.
Zum Beispiel Raja Dalimonte, einem der engsten Vertrauten von Tolo Kursak, dem heutigen Chef des Megaparks. Gemeinsam mit Ingo sind wir darum in eine Art Westerndorf vor Arenal gefahren. Also zumindest fühlt es sich für mich so an in Son Verinu. Bisschen wie in Breaking Bad vielleicht, aber ich bilde mir da auch immer schnell was ein. Wir betreten den Garten eines französischen Bistros. Und da sitzt schon ein kräftiger Herr im Schatten einer kleinen Laube.
Raja, ist Raja in Ordnung?
Ja, natürlich. Gerne.
Raja, Jakob.
Alexander,
hallo.
Freut mich sehr. Ist okay, wenn ich gleich mit aufnehme?
Bitte. Nein, okay.
Raja ist braun gebrannt, trägt eine Sonnenbrille, hat ein Hemd an. Und wie er da so mit seinen verschränkten Armen am Tisch sitzt, sieht er aus wie der Vater aller Mallorquiner zusammen. Also irgendwie so, als sei jedes einzelne Sandkorn auf dieser Insel nur für ihn erschaffen worden. Dabei ist er gar kein gebürtiger Mallorquiner. Man würde keine Sekunde denken, dass dieser Mann 83 Jahre alt ist. Er antwortet schnell.
Um was geht es überhaupt?
Weiß ganz genau, was er will.
Weil es mir Spaß macht.
Ja gut, aber hinterher hat es dann auch manchmal der Arsch gemacht, hat er wieder für einen Scheiß geschrieben.
Und das alles übrigens einfach mal ganz locker in fünf Sprachen.
Das ist der Congressier original de la France.
De la France.
Was ist das? De Paris.
Rajas Rolle in der Geschichte der Könige der Nacht beginnt mit einem Anruf. Ein Anruf im Jahr 1980 oder 81.
Der Anruf von meinem Freund Antonio Juan Gaya.
Der Anruf kommt aus Mallorca.
Und dann sagt er, du, kannst du dich erinnern, da war doch dieses kleine Lokal da neben Titos, weißt du, an der Plaza Gomila, El Barco. Ich sag, ja, das gehört dem Tolo Kursak, Bartolomeo Kursak Masi. Ich sag, oh, schön.
Wer dieser Tolo Kursak ist, davon hat Raja zu der Zeit keine Ahnung.
Der ist damals mit dem Moped durch die Gegend gefahren. Ein junger Spund war das. Ja, er ist 5 Jahre jünger als ich.
Dieser junge Spund Bartolomeo oder Tolo Kursak, der hat etwas vor, sagt Rajas Freund am Telefon.
Ja, pass auf, und er möchte in Arenal möchte eine Disco bauen und so. Hättest du Interesse? Ja, mal schauen.
Es gibt einen guten Grund, warum Tolo Kursak da gerade an Raja denkt. Raja wird 1941 in Indonesien geboren, unter dem japanischen Bombenhagel, wie er sagt. Japan führt damals Krieg gegen Indonesien. Raja wird als Kind sogar von einem Schuss gestreift. Weil Rajas Vater als Widerstandskämpfer in diesem Krieg aber alles riskiert, bekommt er danach auch einiges zurück. Zum Beispiel eine Stelle als Diplomat, erzählt Raja. So zieht der kleine Raja erst nach Belgien, dann nach Holland und 1958 nach Düsseldorf, wo Raja auch bleibt. Fürs Erste zumindest. Gute 10 Jahre später. Raja ist jetzt 27 Jahre alt. Er ist ausgebildeter Saxophonist, gelernter Bankkaufmann und, ganz besonders wichtig, Leader einer Band mit dem Namen The Timebreakers. Und diese Band, die bekommt jetzt eine Chance.
Hättet ihr Lust, auf Mallorca zu spielen? In Spanien, auf Mallorca. Wir hatten noch keine Europäische Union. Spanien war noch eine Diktatur.
1969 war Spanien noch eine faschistische Diktatur und die spanischen Inseln noch mal so eine ganz eigene Welt für sich. Bisschen wie der Wilde Westen, heißt's immer wieder. In dieser Welt werden die Timebreakers jetzt eine ganze Saison lang auftreten.
Und ich wusste von Mallorca so viel, als dass es mit 2 L's geschrieben wurde.
Aber Raja geht es wie vielen tausend anderen Menschen jedes Jahr. Er bekommt das Inselfieber.
Oh, das war, mein Gott, das Meer. Und ich komme ja aus Indonesien. Also Meer war für mich, als ich das gesehen hatte, hatte ich, ja, wie sagt man so schön, damals schon vielleicht mehr gedacht als gesagt. Hier bin ich, hier bleibe ich. Die Mentalität der Leute, ne, da ist nicht so, hi, guten Morgen, morgen. Nein, das war, hombre, qué tal? Das war Lebensfreude.
Auf Fotos aus der Zeit sieht man einen ganz jungen Raja. Immer mit Sonnenbrille auf der Nase und einem Grinsen von Ohr zu Ohr.
Und unser Lokal war jeden Abend proppevoll. Die skandinavischen Länder waren damals sehr, sehr stark vertreten. Das waren eigentlich die ersten, die in Massen auf die Insel gekommen sind. Wir konnten es da dann merken, dass wir vor der Bühne in fast drei Reihen die schwedischen Mädels hatten, Finnland und Dänemark. Oh, wenn ich daran denke, oh mein Gott, ja. Ja, wir haben ja auch ziemlich auffällige Musik gemacht.
Dass die Timebreakers gut ankommen, das merkt auch der Betreiber.
Er wollte uns jedes Jahr zurückhaben.
7 Jahre lang. Aber weil Raja inzwischen einen Sohn hat, beginnt nach diesen 7 Jahren der Ernst des Lebens.
Und ich habe 77 mit meiner Band dann auch gehört.
Raja arbeitet zum Beispiel als internationaler Promoter und eröffnet Ende der 70er Jahre in Düsseldorf sogar ein eigenes Geschäft, das Orgeln verkauft.
Es war eine Bombe. Mein Gott, wir haben Umsätze gefahren.
Bis es eben wieder klingelt. Mallorca Calling. Oder jetzt eher Tolo Calling.
Dann kam dieses Angebot mit Spanien. Und das war ja dieses Hier bin ich, hier bleib ich Syndrom noch in mir, habe ich gesagt. Alles super. Also super, was soll ich in Spanien? Aber irgendwas sagte mir, mach das.
Das heißt, es war eher eine Bauchentscheidung.
Absolut.
Als Raja 1981 wieder nach Mallorca kommt, da hat sich Tolo Kudusak schon einiges aufgebaut. Statt Balljunge ist er jetzt selbst ein richtig guter Tennisspieler. Und auch Juan March, dem Schmuggler, ist er inzwischen näher gekommen. Auf eine bestimmte Art und Weise zumindest. Es hat nämlich geklappt mit Tolos erster Kneipe. Sie heißt March, wie der Schmuggler. Das March ist aber inzwischen nur noch die erste von etlichen Kneipen und Nachtlokalen, verteilt über ganz Mallorca. Manche davon laufen richtig schlecht. Aber Tolo findet offenbar immer eine Antwort auf Probleme. Als eines von Tolos Etablissements kurz vor der Pleite steht, führt Kusak einfach das Flatrate-Trinken dort ein. Als erster auf der Insel, angeblich, und in einer Zeit, in der es den Begriff selbst so noch gar nicht gibt. Und so wächst das Netz von Kusaks Kneipen immer weiter. Aber Tolo selbst, der sieht das alles nur als ersten Aufschlag. Er hat nämlich ein kleines Viertel ausgemacht in El Arenal. Ganz besonders Deutsche kommen hier ganz gerne her, schon seit ein paar Jahren. Und zwar so gerne, dass sie einen eigenen Namen für die paar Straßen des Viertels haben. Sie nennen es Ballermann.
Ja, und 81 kam ich dann rüber, wie gesagt, und dann hat er mich mitgenommen.
Gemeinsam fahren Raja und Tolo dorthin, zu diesem Ballermann. Das sind nur 20 Minuten von der Hauptstadt Palma aus mit dem Auto. Noch sind hier einige Straßen gar nicht so richtig ausgebaut. Das Ziel der beiden ist auch selbst noch eine Baustelle. Und als sie davor stehen, macht Raja große Augen.
3.333 Quadratmeter. Das soll eine Diskothek werden? Ja, sagt er. Die erste große Diskothek auf Mallorca, wenn nicht gar in Spanien. Wir hatten ja ein Fassungsvermögen von über 4.000 Personen.
Ein unterirdischer Club.
Ja, also Kneipe und Club möchte ich bitte ad acta legen. Das war die erste Großraumdiskothek Mallorca.
Okay, eine unterirdische Großraumdiskothek. Mit modernen Soundanlagen und der beeindruckendsten Lichtshow, die man Anfang der 80er für Geld kaufen kann. Das Innere muss damals für die Besucher gewirkt haben, als würden sie ein Raumschiff betreten. Und Rajas Job ist es, dieses Raumschiff zum Fliegen zu bringen.
Und da fing das schon los mit der Gestaltung. Weil der wollte von mir wissen, wie der Deutsche reagiert und agiert.
Das Projekt dieser Untergrund-Großraumdiskothek ist eines der größten, das Mallorca zu dem Zeitpunkt überhaupt je gesehen hat. 3.333 Quadratmeter. Das ist größer als 10 Tennisplätze. Und so eine große Diskothek, die verschlingt viel Geld und die braucht viel Aufmerksamkeit. Vielleicht auch darum entscheidet sich Tolo Kurzak dazu, einen seiner anderen Clubs zu verkaufen. Der liegt fast direkt gegenüber und hat den Namen Oberbayern. Und ein Mallorquiner ist sehr interessiert am Oberbayern. Er betreibt schon einen Supermarkt, eine Cafeteria und ein paar Kneipen, kennt sich also schon aus im Business. Erfolgreich ist er aber vor allem mit einer ganz bestimmten Sache. Und zwar engagiert er immer wieder deutsche Schlagersänger, die in seinem Nachtclub Boleros auftreten und so die Deutschen bespaßen. Ja, auch den. Ganz besonders den. Tolo Kurzak verkauft das Oberbayern an Miguel Pascual. Der Mann, der nur ein paar Jahre zuvor noch regelmäßig mit dem Bus nach Palma gekommen ist. Dieser Verkauf, der war mein größter Fehler, wird Tolo später zu Raja sagen. Und mit Miguel Pascual tritt jetzt auch eine ganz bestimmte Frau in Rajas Leben. Eine Frau, mit der er jahrzehntelang um betrunkene Touristen wetteifern wird.
Ach, den Namen vergesse ich immer. Beatrice Stradala, wie heißt sie?
Cicadini.
Ja, genau.
Beatrice Cicadini.
Nee, weil Raja, der tut immer so, als ob er mich nicht kennt, weißt du?
Bevor es gleich weitergeht mit dem Kampf um den Ballermann und wir hören, welche Konkurrenz sich Tolo Kurzak da vor die Clubtüre geholt hat, da habe ich noch einen kurzen Podcast-Tipp für dich.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar. Also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt geht's weiter mit dem Wettstreit um den Ballermann. Wenn wir den frühen Ballermann mal als Schachbrett sehen, dann haben wir jetzt gerade den König und die, Dame, also den zweitwichtigsten Spielstein der einen Seite kennengelernt. Diese eine Seite, die hat gerade den ersten Zug gemacht und das Spiel um den Ballermann eröffnet. Tolo Kurzak und Raja Dalimonte betreiben jetzt die größte Diskothek Mallorcas, das Riu Palace. Auf der anderen Seite unseres Schachbretts, da stehen aber auch Figuren bereit. Und auf diese Seite wechseln Ali und ich am nächsten Tag. Davor muss ich Ali aber noch von einem verstörenden Erlebnis berichten.
Also ich wache auf, schon müde, aber denke mir, ey, du bist am Meer. Es ist gar nicht so kalt draußen, irgendwie 18 Grad oder so oder 17. Und denke mir, erstmal komm, schön auf den Balkon raus, strecken, frische Luft einatmen.
Schade für ihn, dass wir dabei gerade frühstücken.
Und guck dann ein bisschen geradeaus und genau da sehe ich so ein braunes Stückchen. Und guck hin, denke mir, das ist doch eine Socke. Und sehe, das ist eine Socke mit braunen Klümpchen dran, und zwar vielen braunen Klümpchen.
Hat jemand hingekackt?
Ich weiß es nicht. Es sieht eher so aus, es hätte vielleicht in einem oberen Stockwerk jemand sich damit den Durchfall auf.
War schon gerade Frühstück.
Du hast mich gefragt.
Du hast einfach angefangen.
Du hast gesagt, hol.
Du hast mich quasi so begrüßt.
Soll ich das Video zeigen?
Die Geschichte muss mich so geschockt haben, dass ich sie schon kurze Zeit später nochmal erzähle. Und zwar bei unserem nächsten Interview.
Du glaubst nicht, was ich heute Morgen entdeckt habe im Hotel.
Und unsere Gesprächspartnerin ist nicht überrascht.
Ah ja, das ist normal. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Bei uns hier unten, die vor der Tür kacken sie. Vor der Tür. Oder schlafen bei uns auf der Treppe und stellen so schön die Schuhe hin, als ob sie zu Hause sind. Oder dann kotzen sie überall hin, machen alles kaputt. Oder die bumsen hier vor uns der Tür im Eingang unten, dass du nachher morgen die Fressepartie wieder. Boah. Weißt du, dann sagst du, boah, wenn Spanier jetzt nach Deutschland gehen würden und das machen.
Ja.
Weißt du?
Falls dir die Stimme jetzt bekannt vorkommt, von Beatrice Ciccardini hast du schon mal gehört.
Und zweitens will ich mal alle Sänger kennen, aber sie müssen mich auch kennen. Weil du kennst ja auch alle, aber sie kennen dich nicht.
Beatrice ist die Frau, die damals als erste im großen Stil Stars wie Jürgen Drews oder Costa Cordalis nach Mallorca geholt hat. Und damit ja auch ein bisschen das Genre dieses, ja doch, ein bisschen asozialen Ballermann-Schlagers miterfunden hat. Wenn auch unfreiwillig.
Würdest du sagen, ihr habt so ein bisschen auch mit den Teufel aus der Flasche gelassen, mit dem, was ihr da...
Wegen Saufen meinst du?
Ja, Saufen.
Ja, logisch.
Wir sind wieder bei Beatrice in der Wohnung, direkt am Meer. Nur ein einziges Gebäude liegt zwischen ihrer Dachterrasse und dem Meer. Der Megapark, das ganz große Werk von Raja Dalimonte und Tolo Kusak von Beatrice Konkurrenz. Als Beatrice nach Mallorca kommt und auch als sie die Wohnungen kauft, da gibt es den Megapark aber noch lange nicht.
Hier war nur Sand, fast gar nichts war hier.
Sand, Steine und ein paar vereinzelte Hotels, für die Beatrice als junge Frau arbeitet.
Als Reiseleiterin dann.
Nur mal so zur Orientierung, das ist alles so Anfang, Mitte der 70er. Die Zeit, in der Raja gerade mit den Timebreakers in Palma allabendliche Konzerte gibt.
Tag und Nacht gearbeitet, am Flughafen, Transfer, Ausflüge, Hotelbesuche, alles, was halt so ankommt. Ich bin eine Person, die immer arbeiten muss. Ich habe als kleines Kind schon gearbeitet. Im Winter die ganzen Gäste, die hier überwintert haben, die älteren Leute, die Rentner. Und die sind dann zum Beispiel 3 Monate oder 6 Monate gekommen. Und die haben hier viel weniger bezahlt für die ganze Zeit als in Deutschland. Da gab es Gymnastik für die Rentner, da gab es eine Bibliothek, da gab es Theater, das war...
Also es war ein Rentnerparadies, alles genau, war ausgelegt
ja,
für
genau,
Rentner.
Genau, es war ein richtiges Rentnerparadies, ja.
Beatrice richtet sich auf der Insel ein, lernt Leute kennen und Mallorca wird halt einfach ihr Zuhause. Und eines Abends, da fährt sie, ganz normal, mit einer Freundin einen Freund besuchen, einen Spanier.
Die wollten halt die 2 Männer besuchen und ich... Keine Ahnung, wer das ist, nichts. Und der hat halt einen Supermarkt.
Aber die Begegnung mit dem Spanier, die wird Wellen schlagen.
Eigentlich wollte ich immer gern einen Italiener als Mann.
Wellen, die die ganze Insel verändern.
Aber es hat nie geklappt.
Eine Begegnung mit dem Namen
Miguel.
Miguel Pascual.
Der war richtig ein toller Spanier, so mit schwarzen Locken und so. Und war auch sympathisch und freundlich und so.
Aber Beatrice, die will nicht. Miguel Pascual ist ein paar Jahre älter als Beatrice, also zu der Zeit so Mitte, Ende 20. Schon als Jugendlicher ist er vom Bauernhof seiner Eltern immer mit dem Bus nach Palma gefahren. Und inzwischen betreibt er dort einen Supermarkt. Und irgendwann danach, da muss diese eine Begegnung stattgefunden haben.
Irgendwie musste er sich einfach in mich verknallt haben, weil ich halt nicht wollte. Weißt du, er konnte ja jede haben, nur mich nicht. Er war verheiratet. Und er hatte den Onofre.
Onofre, das ist der Name von Miguels Sohn.
Und früher war es halt so, weißt du, die Mallorquiner, die haben zum Beispiel, die sind in die Schule. Und dann war zum Beispiel hier ein Nachbarsmädchen und der Junge. Und dann waren die halt von früh an waren die befreundet. Das war halt dann die Freundin. Irgendwann heißt es dann, ja, was ist jetzt? Ist das okay und so? Willst du meine Tochter mal heiraten? Ja, ja. Die Schwiegermutter hat dann den Sohn oder den Mann eingeladen in die Wohnung. Und sobald er über die Schwelle getreten ist, waren sie offiziell verlobt. Aber der Mann hat weiterhin gemacht, was er wollte, weißt du?
Und weil die Männer eben immer gemacht haben, was sie wollten, gibt Miguel auch mit seiner Schwärmerei für Beatrice nicht einfach auf und wirbt wieder und wieder um sie. Wenn Miguel Pascual ein Ziel hat, dann scheint er es erreichen zu wollen. Und zwar um jeden Preis.
Da war ich kurz vor meinem 25. Geburtstag, dass mein Bruder tödlich verunglückt in der Schweiz. Bei einem Lawinenunglück. Und da musste ich in die Schweiz. Dann bin ich in seinen Supermarkt, habe ich mir einen Schinken geholt für meine Eltern. Und dann, die haben halt so wie ich mit dir jetzt rede, wir haben uns gut verstanden, aber eben nichts. Und dann sagt er, was ist denn los, du bist so komisch heute. Ja, mein Bruder ist halt verunglückt und ich weiß nicht, wo ich mir ein Auto hinstellen soll. Aber ich hatte so einen uralten 600er, weißt du, zum Dach aufmachen. Aber ich, alles, was mir ist, was ich habe ja alles selber immer erarbeitet, liebe ich halt. Das muss ich auch beschützen. Dann sagt er, ja, kannst du hier bei mir im Supermarkt in der Nähe stehen lassen, da passiert nichts. Ich, okay, alles klar. Ich bin nach Hause geflogen, in die Schweiz zur Beerdigung. Ich komme zurück, mein Auto ist nicht da. Sag ich, ja, ich muss arbeiten. Ja, kannst meines nehmen. Er hätte es mitgenommen, hätte es streichen lassen. Und so ging das eine Woche lang. Und dann hat er mir es dann gebracht, neu gestrichen. Und dann sage ich, ja, ich kann dir das nicht bezahlen. Nee, brauchst du nicht, aber du musst einmal mit mir ausgehen. Ich will nicht mit ihm ausgehen. Ja, was sollte ich denn machen? Und dann bin ich einmal mit dem ausgegangen und ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall vom nächsten Tag an, dann weiß auch nicht. War ich irgendwie verhext, der hat mir irgendwas gegeben wahrscheinlich. Aber eben das Schlimme halt Frauen, weißt du, meine Freundin, die hat den an dem Abend, wo man mit mir weg ist, am nächsten Tag schon mit der anderen gesehen, lustigerweise direkt hier vorne, dann mit dem Auto drin, weißt du.
Als Miguel und Beatrice zusammenkommen, bricht Miguels Ehe endgültig. Seine Frau und sein Sohn Onofre bleiben im Inselinneren zurück und Miguel kümmert sich voll und ganz um seine Geschäfte an der Küste.
Und durch das ist dann Onofre irgendwie auch so aufgewachsen, dass er halt richtigen Hass auf seinen Vater hatte und auf mich und auf alles.
Beatrice allerdings wird sehr schnell Teil dieser Geschäfte.
Und mein Ex wollte immer so schön, weißt du, Tanz, so richtig schöner Tanz, einfach tanzen mit richtig schöner Musik. Und das hat er dann auch gemacht.
Und das war der erste Nachtclub.
Das allererste Nachtclub von uns, genau. Ja.
Sie spricht vom Boleros, in dem bald schon unter anderem Jürgen Drews immer wieder auftritt. Aber die Geschichte kennst du ja schon.
Das hat echt gedauert, bis da Leute kamen. Aber er kam immer mehr und mehr und mehr und nach so 3 Jahren lief das.
Genau hier, ganz in der Nähe von Miguels und Beatrices Nachtclub Boleros, da will noch jemand seinen Traum vom ganz großen Business wahrmachen. Als der Bau von Mallorcas erster Großraumdiskothek geplant wird, da werden die Figuren am Ballermann-Schachbrett nochmal ganz neu aufgestellt.
Auf jeden Fall kam dann plötzlich einer rüber und hat zu meinem Ex gesagt, ob er Oberbayern und Regines haben möchte. Und wir wollten eigentlich nichts mehr. Und dann hat er aber ein super Angebot gekriegt.
Beatrice und Miguel übernehmen das Oberbayern von Tolo Kurosak. Ein Nachtclub, der ursprünglich als eine Art Kopie des Boleros gedacht war. Vielleicht sogar, um Beatrice und Miguel ein paar Kunden abzuwerben.
Auf jeden Fall, dann haben wir Oberbayern alles neu gemacht, alles schmutzig, weißt du, neu gestrichen und neue Bilder und alles. Da war Eisbein noch eingefroren, ganz verwiesen.
Das Oberbayern mit Miguel Pascual und Beatrice und ihren Schlagersängern. Und das neu errichtete Raumschiff Riu Palace von Tolo Kurosak und Raja Dalimonte. Die zwei ersten großen Feierfestungen des Ballermanns stehen sich jetzt Mitte der 80er mit richtig breiten Schultern gegenüber. Und einem, dem passt das gar nicht.
Ach, den Namen vergesse ich immer. Beatrice Stralala, wie heißt sie? Ja, genau. Die hat das, weil sie ja Schweizerin ist und auch Ahnung hatte von dem Geschäft, hat sie das Oberbayern großgebracht, das so, dass der Tolo gesagt hat, naja, wo er mich hatte. Das war eigentlich mein größter Fehler, weil ich ihm das auch gesagt habe, dass er Oberbayern verkauft hat. Weil damit hätten wir alles abgedeckt.
Die größte Konkurrenz vor die eigene Haustüre zu holen, das ist eigentlich fast immer ein Fehler. Aber Tolo Kurosak und Raja merken schnell, dass sie handeln müssen.
Alles andere waren Diskotheken. Und dann haben Luis und ich unseren 5-Jahres-Plan aufgestellt, wie wir sie am besten übernehmen können. So. Kampfübernahme.
Kampfübernahme?
Und dann haben die gesehen, dass das bei uns so gut läuft, dass sie gedacht haben, sie können uns fertig machen. Und haben gesagt, so, offiziell allen Leuten erzählt, die machen wir jetzt fertig.
In der nächsten Folge.
Eine Zeit lang hatten wir sogar ein Flugzeug, was hier geflogen ist, heute Abend Oberbayern. Am ersten Abend Polizei, Drogen zum Kontrolle. Am zweiten Abend irgendeine Rauchbombe. Am dritten Abend hat einfach immer alle irgendwie fertig gemacht und dann war er halt der König.
Es ist ja klar, es wurden ja auch mit harten Bandagen gekämpft. Und wer kann das besser repräsentieren als ein Samurai?
Und da hat er mir nämlich, der Liebe, damals schon.
Du hast gerade seinen Namen nicht genannt.
Ja, weil er mir nie einfällt. Ich weiß nicht, mit Namen, ich bin unmöglich.
Bevor hier als nächstes eine ganz besondere Folge auf dich wartet, habe ich noch einen kurzen Podcast-Tipp für dich.
Wir saßen im Sicherheitsraum meiner Wohnung, haben dort stumm im Dunkeln abgewartet.
Die Doku erzählt persönliche Geschichten.
Meine Priorität war ganz gleich, man wollte vorm Automaten sitzen mit einer Kippe und einem Drink in der Hand.
Wir sind in unseren Reportagen und Dokus immer nah dran, so, dass es wehtun kann.
Plötzlich hören wir Allahu Akbar-Rufe und Schüsse, gleichzeitig Raketenalarm, ein totales Chaos. Ja.
Bei uns klingt keine Folge gleich. Wir tauchen jedes Mal in eine andere Welt ab.
Ich habe dir 3-4 Wetten immer am Laufen. So wie beim, wirklich wie beim Alkoholiker oder Drogenabhängiger.
Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich präsentiere euch alle 2 Wochen eine neue Folge von Die Doku.
Mein Anwalt, der war knallhart und hat mir das. Das kann gefährliche Körperverletzung, das kann versuchter Mord, dann können Sie lebenslänglich ins Gefängnis dafür gehen.
Deep Doku, wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Alle 2 Wochen eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.